Deutschlandfunk. Corso Spezial.
Mit Kolja Unger, hallo. Blockchains, Kryptowährungen und Smart Contracts. All das wird schon seit ein paar Jahren als die digitale Technologie der Zukunft gepriesen. Blockchains sollen unsere Finanztransaktionen, das Patentrecht, aber auch Kunst und Kultur massiv prägen, wenn man den IT-Experten glaubt. Aber was sind Blockchains eigentlich genau? Wo kommen die Bitcoins her? Und was stecken da für Visionen, aber auch Gefahren dahinter? Das sind Themen dieses Corso-Spezials. Und das ist die vierköpfige Berliner Sinti-Punk-Gruppe Gymtonic mit Nerds of Doom. Gymtonic mit Nerds of Doom. Das Debütalbum der französisch-kanadischen Sinti-Punks aus Berlin heißt Good Job und ist diesen Monat frisch erschienen. Bitcoins, davon habe ich schon mal gehört. Das ist doch das rein digitale Geld, nur fürs Internet. Aber wie diese sogenannte Kryptowährung genau funktioniert, da muss ich dann auch schon passen. Ich meine mal irgendwo gehört zu haben, dass es irgendwas mit Blockchain zu tun hat, über die jetzt immer gesprochen wird. Wir wollen es genauer wissen und deshalb begrüße ich meinen Kollegen Raphael Smartzoch im Studio. Hallo Raphael.
Hi.
Raphael, du hast unsere Blockchain-Serie konzipiert, die Anfang des Jahres hier bei Corso lief und aus der es auch gleich noch Teile zu hören gibt. Was war die Hauptmotivation, sich so intensiv mit Blockchain zu beschäftigen?
In erster Linie der Hype, der sich um die Blockchain gebildet hat. So wie du haben viele ja schon mal von dieser Technologie gehört, nur die wenigsten wissen aber genau, wie sie wirklich funktioniert oder wo sie überall eingesetzt wird und werden könnte. Ich wollte also wissen, was die Blockchain überhaupt ist. Ist sie bloß eine hochgejubelte Technologie, die in hippen Startups und Internetwelten populär ist, oder vielleicht doch ein Mittel, um nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu finden?
Welche das sind, hören wir gleich, aber weil ja vielleicht viele noch nicht auf dem gleichen Stand sind, jetzt erstmal eine kurze Einführung von Philipp Banse, wie die Blockchain eigentlich genau funktioniert.
Die Blockchain ist eigentlich ein dezentrales Register, in dem steht, wem was gehört und wann etwas den Besitzer gewechselt hat. Dieses Register liegt nicht an einem zentralen Ort, sondern ist auf verschiedenen Rechnern verteilt, die miteinander vernetzt sind. Und darüber hinaus ist dieses Register kaum zu fälschen. Um das Prinzip der Blockchain einmal deutlich zu machen, spielen wir das mal durch. Sagen wir mit Grundstücken.
Grundstücke werden heute in einem Amt verwaltet, dem Grundbuchamt. Die Beamten tragen ein, wenn Grundstücke den Besitzer wechseln und wissen genau, wem welches Grundstück gehört.
Das funktioniert in Ländern wie Deutschland ganz gut. Doch in Ländern wie Georgien ist das System intransparent und anfällig für Korruption, weshalb Georgien zum Beispiel für den Grundstückshandel mit der Blockchain experimentiert.
Stellen wir uns also vor, Tim, Manfred, Gabi und Petra sind Landbesitzer und wollen mittels einer Blockchain Land kaufen und verkaufen. Dazu stellen wir uns vor, dass jeder von ihnen eine Kladde vor sich liegen hat, ein Stück Papier, auf dem steht, wie viel Land jeder besitzt.
Ich habe 5 Hektar.
Ich habe 10 Hektar.
Ich habe 20 Hektar.
Ich habe 0 Hektar.
Jetzt will Manfred 10 Hektar an Petra übertragen. Petra überweist das Geld an Manfred und speichert die Transaktion ins Netzwerk, damit es alle Rechner mitbekommen.
Ich übertrage 10 Hektar an Petra.
Alle im Netzwerk hören das und schreiben das Ergebnis in ihre Kladde. Manfred hat noch 10 Hektar, Petra hat jetzt auch 10 Hektar.
So geht das jetzt eine ganze Weile. Gabi überträgt Land an Tim, Manfred an Gabi und so weiter. Alle Teilnehmer im Netz schreiben jede dieser Transaktionen in ihre Kladde. Wenn einer jetzt aus dem Netz aussteigen sollte oder der Rechner zerstört wird, macht das nichts, denn es gibt ja noch die 3 anderen Kladden.
Dann aber sind die Kladden irgendwann voll. Es passen keine weiteren Transaktionen mehr drauf. Das ist der Zeitpunkt, wo alle ihre notierten Transaktionen aus den Kladden in das gemeinsame, einzig gültige und ewige Landregister übertragen müssen.
Und jetzt kommt die Magie der Blockchain ins Spiel. Sie überprüft nämlich, ob alle wirklich identische Notizen gemacht haben und überträgt nur die wirklich wahren Landkäufe ins Landregister.
Auf allen Rechnern passiert das Gleiche wie auf Tims Rechner. Die Transaktionen auf Tims Kladde werden zu einer verschlüsselten Zahl umgerechnet. Mit dieser Zahl müssen die Computer der Teilnehmer ein mathematisches Rätsel lösen. Nur wenn Kladden bei diesem Rätsel dieselbe Lösung auswerfen, sind sie identisch. Für das Lösen des Rätsels gilt im Prinzip, wer den stärksten Computer hat, hat die größte Chance, als Erster die Lösung zu finden. Und damit sich alle schön anstrengen, wird der Erste mit ein bisschen Geld belohnt.
In diesem Fall ist Manfreds Rechner am schnellsten und Manfred teilt die Lösung allen Rechnern im Netzwerk mit.
Die Lösung für die erste Kladde ist 4.
Jetzt überprüfen die übrigen im Netzwerk, ob 4 auch bei ihnen die Lösung für das Rätsel ist.
Ja.
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 Nein.
Das bedeutet, Petra hat einen Fehler gemacht in ihrer Kladde oder sie hat versucht zu schummeln. Die Mehrheit der Kladden ist aber identisch. Sie gelten daher als richtig, als wahr und ihre Transaktionen, Landverkäufe und Käufe werden in das gemeinsame Landregister eingetragen. Der erste Block der Blockchain ist fertig.
Für weitere Landverkäufe öffnen Manfred und Kollegen eine neue Kladde, führen sauber Buch und wenn die zweite Kladde wieder voll ist, werden sie wieder wie oben überprüft und als zweiter Block ins Landregister eingetragen. Die Blöcke sind kryptografisch miteinander verknüpft, sodass eine wachsende Kette von Landtransaktionen entsteht.
Dieses wachsende Landregister lagert in der Regel dezentral auf jedem Rechner im Netzwerk. Der aktuelle Stand des Landbesitzes ist immer aus dem letzten Block ersichtlich. Aber jede einzelne Transaktion der Vergangenheit ist aufgelistet und für jeden nachvollziehbar. Und keine dieser notierten Transaktionen kann jemals wieder verändert werden.
Philipp Banse erklärte uns mal, was die Blockchain eigentlich ist und wie sie genau funktioniert. Raphael Smarzok, die Blockchain ist also eine Technologie, mit der man Transaktionen, zum Beispiel wie eben im Beitrag gehört, Landverkäufe abwickeln kann. Und zwar so, dass sie besser vor Manipulation geschützt werden, also vor Korruption zum Beispiel. Das klingt doch erstmal sinnvoll, ein Mittel gegen Korruption. Oder gibt es weiterhin Möglichkeiten, hier zu schummeln?
Ja, klar, die gibt es natürlich. Jede Technologie kann auch missbraucht und gegen ihre ursprüngliche Intention genutzt werden. Die Blockchain genießt zwar den Ruf, resistent gegen Manipulationen und Hackerangriffe zu sein, dennoch ist es bereits gelungen, sie zu manipulieren. Es können aber natürlich auch bewusst falsche Daten in die Blockchain eingespeist werden. Vor diesem Fall warnt Franz von Weizsäcker, Leiter des Blockchain Lab der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Man kann es natürlich manipulieren, wenn da falsche Informationen reinkommt. Also da gilt das Prinzip Garbage in, Garbage out. Man muss also schon sicherstellen, wer kann auch sicherstellen, dass da die korrekten Informationen reinkommen.
In der Vorbereitung der Sendung habe ich gelesen, dass die Technologie schon über 10 Jahre alt ist. Was sind denn außer Landverkäufen noch Bereiche, in denen sie bereits verwendet wird?
Die Blockchain wird beispielsweise im Rahmen der sogenannten Smart Contract Verträge genutzt. Das sind intelligente Verträge, deren Einhaltung durch Algorithmen gewährleistet wird. In den USA ist es möglich, mit Hilfe der Blockchain zu heiraten. Also man kann sogar Informationen wie eine Eheschließung in der Blockchain speichern. Es ist auch möglich, die Herkunft von Waren detailliert über die Blockchain zu verfolgen. Die wohl prominenteste Nutzung der Blockchain-Technologie kennen wir allerdings von der Digitalwährung Bitcoin.
Und über genau die wird es gleich gehen. Man merkt ja schon, wir müssen noch einige technische Grundlagen klären, bevor es mehr um die popkulturelle Seite dieser Technik gehen wird. In Songs findet man sie aber auch schon. Hier zum Beispiel von Kool Savage und Sido, wo der alte Traum vom Bordstein zur Skyline auf Kryptobasis stattfindet. Der Titel des Stücks bezieht sich auf einen Eintrag in einem Bitcoin-Forum, kurz nachdem der Kurs der Bitcoin abgestürzt ist. Der frustrierte User gibt an, jetzt erst recht auf die digitale Währung zu setzen und überschreibt den Post, der zum Meme wurde, mit dem Neologismus Hodeln. Mach aus der Moni eine Million. Ich will nur noch grün sehen. Ich geh nur rein, wenn es ist schlimm. Kauf mir eine Insel in Savas und Sido mit Hodeln hier im Deutschlandfunk in unserem Corso-Spezial über Blockchains und Bitcoins. Fotos teilen, Videoanrufe, Musik streamen, all das geht mehr oder weniger in Echtzeit im Netz. Doch wenn Sie versuchen, jemandem Geld online zu überweisen, dann kann das schon mal einen Tag dauern, bis das Geld auf dem Konto ist. Warum ist das eigentlich so? Unsere Lebenswelt ist zwar zunehmend digital, unser Geld ist es jedoch noch nicht so richtig. Genau das versuchen Ökonomen, Visionäre und IT-Experten jedoch schon seit Jahrzehnten zu ändern. Mit der Bitcoin wird der bislang erfolgsversprechendste Versuch dieser Tage 10 Jahre alt. Friedemann Brenneis, seines Zeichens Fan der Sendung mit der Maus, über die Stärken und Schwächen des ersten rein digitalen Geldes.
Bitcoin ist unwirkliches Geld, gibt's nur im Internet. Kann man nicht anfassen, kann man nicht mal sehen, aber trotzdem kann man damit wie mit echtem Geld etwas einkaufen.
Das Besondere an Bitcoin? Anstelle von Banken übernimmt ein gigantisches, hochspezialisiertes Computernetzwerk die gesamte Verwaltung des digitalen Geldes und ermöglicht Zahlungen direkt über die Infrastruktur des Internets.
Jeder Zugang und jeder Abgang wird genauestens aufgeschrieben und bis in alle Ewigkeiten festgehalten. Diese Kontrolle findet nicht nur einmal statt, sondern viele Male. Und jedes Mal wird alles genauestens dokumentiert.
Das Bitcoin-Netzwerk übernimmt damit die organisatorischen Funktionen einer Zentralbank, die allerdings gerade nicht zentral ist, sondern komplett dezentralisiert. Denn das Bitcoin-Netzwerk besteht aus mehr als 100.000 global verteilten Rechnern. Alle Teilnehmer sind dabei gleichberechtigt und jeder kann an diesem Netzwerk teilnehmen. Aber niemand muss es. Diese Dezentralität verhindert wiederum, dass ein einzelner Teilnehmer Bitcoin-Zahlungen technisch oder politisch motiviert manipulieren kann. Bitcoin, in einem Satz zusammengefasst, ist also ein rein digitales Geldsystem, bei dem die Teilnehmer Dezentralität, Algorithmen und Mathematik mehr vertrauen als der zentral organisierten Struktur aus Finanzintermediären und Politik des bestehenden Geldsystems. Einem Geldsystem, das grundsätzlich zu Krisen neigt, wie der Autor und Finanzberater Marc Friedrich weiß.
Eine Finanzmarktblase nährt die andere und das sieht man ja jetzt schon wieder, seit 2008 wurde nichts geändert, ganz im Gegenteil. Wir haben den Ballon noch größer aufgeblasen, wir haben uns lediglich teuer Zeit erkauft auf Kosten der Bürger, der Sparer und haben die Ursachen lediglich mit viel Geld überschüttet und mit historisch tiefen Zinsen. Und da muss man leider sagen, eine Notenbank ist auf der einen Seite natürlich Brandbeschleuniger, aber auf der anderen Seite gleich wieder Feuerwehr. Das kann nicht funktionieren und das ist das ganze Grundübel dieses Systems, in dem wir jetzt gefangen sind seit Jahren.
Daten des Internationalen Währungsfonds bestätigen die Anfälligkeit des bestehenden zentralisierten Finanzsystems. So erlebte jedes Land der Welt in den vergangenen 50 Jahren durchschnittlich 2 Finanzkrisen. Allein im Zeitraum zwischen 1970 und 2007 gab es weltweit 124 Bankenkrisen, 326 Währungskrisen und 64 Staatsverschuldungskrisen auf nationaler Ebene. Doch gibt es noch andere Gründe, Bitcoin zu nutzen? Jörg Platzer ist einer der prominentesten Repräsentanten von Bitcoin, seit er 2011 entschied, das digitale Geld als Zahlungsmittel in seiner Kreuzberger Kneipe zu akzeptieren. Für ihn geht es bei Bitcoin auch um Privatsphäre und Grundrechte, die er zunehmend gefährdet sieht.
Transaktionsfreiheit ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht, was wir nie formuliert haben, wofür nie irgendeine Revolution gekämpft hat, einfach aus dem Grund, weil sie immer gegeben war, weil wir aus einer Welt mit Bargeld kommen und jetzt kommen wir in die digitale Welt und verlieren dieses Recht aufgrund der Technologie, die um uns herum gebaut wird, aufgrund der Technologie, die die Finanzindustrie für uns baut, die die Regierungen für uns vorsehen.
Bitcoin ist daher nicht nur ein technisches und ökonomisches Phänomen, sondern auch ein politisches. Bitcoin ist real gewordene Systemkritik.
So das Fazit von Friedemann Brenneis. Die Blockchain und die auf ihr basierte Bitcoin, das wird mir jetzt ganz deutlich, ist nicht nur eine Technologie, sie ist auch politisch aufgeladen. Erstmal klingt es ja nach einem Ausweg aus einem reichlich instabilen Finanzsystem. Welche Ideologien aber noch dahinter stehen und was für Gefahren auch mit ihr verbunden sind, darum geht es gleich noch in unserem Corso-Spezial. Vorher hören wir Holly Herndon mit einem Song, der klingt, als hätte sie neben ihrer Festplatte auch gleich noch ihre Stimme neu fragmentiert. Und trotz der schrillen Computerklänge breitet sich im Song Chorus eine opulente Soundlandschaft aus. Holly Herndon mit Chorus. Ich bin hier im Studio mit meinem Kollegen Raphael Smarzoch und wir beide wollen uns jetzt noch einmal genau die Politik hinter den Bitcoins anschauen. Eine Zahl aus dem letzten Beitrag, Raphael, hat mich ganz schön beeindruckt bzw. schockiert. Es gab bisher genau 326 nationale Währungskrisen. Wenn ich mir vorstelle, was das alles für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet, von Inflation über Rente oder Haus weg, weil Finanz-, Renten- oder Immobilienblasen platzen. Die Frage ist das anders mit Kryptowährungen?
Anders an Kryptowährungen ist auf jeden Fall, dass sie eben dezentral sind, also nicht abhängig von Vermittlerinstitutionen wie Banken. Daher wird auch behauptet, Kryptowährungen wie die Bitcoin seien nicht anfällig für diese Art von Krisen. Manche Bitcoin-Ideologen vertreten die Ansicht, dass Inflation entsteht, weil der Staat oder seine Zentralbanken Geld drucken und dadurch die Geldmenge erhöhen, ohne dass es Begrenzung für diese Menge gibt. Darüber habe ich mit dem Medienwissenschaftler David Columbia gesprochen, für den diese Art von Denken rechte Verschwörungstheorien bedient.
Diese Idee gibt es schon seit langem und sie ist einer der Gründe, warum die Rechten Edelmetalle als Wertaufbewahrung fördern, die angeblich immun gegen Inflation sind. Sie behaupten, dass Edelmetalle in ihrem Angebot begrenzt sind und dieses begrenzte Angebot soll den Wert sichern. Es gibt all diese Verschwörungstheorien darüber, warum wir uns vom Goldstandard verabschiedet haben und wie Gold den Wert auf eine Weise sichert, wie es andere Formen nicht können.
Gibt es bei Bitcoins und anderen Kryptowährungen denn mit dem Goldstandard vergleichbare Ausgleichsmechanismen, die dafür sorgen, dass hier nicht so einfach Copy- und Paste-mäßig unendlich viel Geld erschaffen werden kann, das dann keinen Gegenwert mehr hat?
Ja, und das nennt sich sogar Mining, wobei man auch eine sprachliche Verbindung zu beständigen Edelmetallen ziehen kann.
Ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um digitale Minen handelt.
Ja, geschürft wird mit Computern, riesige Rechenzentren, die eine komplizierte Rechenleistung vollbringen, um einen bestimmten Wert zu errechnen. Das ist der Prozess, in dem dann eben Bitcoins oder andere Kryptowährungen entstehen.
Klingt für mich erstmal als nachvollziehbares Mittel gegen Inflation.
Beim ersten Hören vielleicht schon, dennoch hat die Bitcoin aber selbst eine starke Inflation erlebt.
That's exactly right. Mit einer einzigen Bitcoin können Sie sich heute 90% weniger leisten als vor 2 Jahren. Wir haben es mit einer Hyperinflation der extremsten Art zu tun. Aber wenn Sie mit den meisten Menschen in der Bitcoin-Szene darüber sprechen, werden Sie sagen, dass das Angebot an Bitcoins in dieser Zeit nur geringfügig zugenommen hat, es also keine Inflation gegeben hat.
Die Bitcoin schützt also mitnichten vor Inflation. Die Kritik von David Columbia geht aber ja noch weiter, wie eingangs erwähnt. Wo sieht er denn die Verbindung zu rechtem bzw. demokratiefeindlichem Denken?
Im Cyberlibertarianismus.
Cyberlibertarianismus ist die Verschmelzung eines ausgeprägten Enthusiasmus für die Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien mit bestimmten Überzeugungen, die ihren Ursprung in der extremen Rechten haben. Die Rechten möchten die Regierung beseitigen und lehnen die Demokratie ab. An der Stelle der Demokratien, die nicht in der Lage seien, diesen neuen digitalen Raum ordnungsgemäß zu regieren, werde eine Form von Regierung entstehen, die ihnen überlegen sein werde. Auch wenn diese Ideen zunächst eine gute Absicht verfolgten, so schaffen sie dennoch einen Raum, in dem die größten Unternehmen sich frei ausbreiten und alle Arten von Regeln und Vorschriften, an deren Zusammenstellung die Demokratie hart gearbeitet hat, auseinandernehmen können.
Verstehe, also trügt auch hier der Schein. Die Freiheit, die in dem Wort Cyberlibertarianismus steckt, meint erstmal nur eine Freiheit vom Staat. Glaubt man, Golambia will der Cyberlibertarianismus ihn und seine Regulatoren abschaffen und mit einem autoritären System ersetzen? Ob das nun repräsentativ für alle ist, die ihre Hoffnung auf eine bessere Welt in Blockchain setzen, können wir an dieser Stelle nicht beantworten. Nur so viel. Man macht es sich zu leicht, wenn man glaubt, die Kryptowährungen sind per se eine bessere Alternative zum Kapitalismus. Denn, so verstehe ich das, kauft man sich mit dem System Bitcoin auch rechte und staatsfeindliche Tendenzen ein.
Das sagt zumindest David Golambia, wobei seine Thesen auch ziemlich umstritten sind. Eine Ablehnung des Staates und des Bankensystems gibt es auch in der Linken. Demokratiefeindliche Haltungen sind auch dort verbreitet. Das übergeht Golambia einfach. Daher hatte ich ihn auch gefragt, warum er diese Art von Denken auch nicht aus linker Perspektive analysiert.
I see those views coming into the left. I don't particularly see them as characteristic of the left, but that is because of the sort of political philosophy that I subscribe to. There are certainly are people on the left who describe themselves as anarchists, and there are people on the left who I believe genuinely are on the left. My view is that they are misguided, that anarchism is a philosophy that can get them where they want to go. And on my side, I have Karl Marx, for whom anarchism was probably the single philosophy that he argued with the most, specifically the view that anarchism was compatible with the left. Marx thought it was inherently a rightist view, and I think he's right about that.
Golambia sagt, er würde diese Ansichten auch in der Linken sehen, sie allerdings nicht charakteristisch für die Linke halten, weil er sich selbst als Linken sieht. Das finde ich als Aussage durchaus problematisch. Als Wissenschaftler müsste er eigentlich neutral sein. Seine persönliche politische Haltung sollte keine Rolle in seiner Analyse spielen. Weiter argumentiert er mit Marx, dass anarchistisches Denken, wie es im Cyberlibertarianismus vertreten sei, mit der Linken nicht kompatibel sei und laut Marx eine genuin rechte Einstellung darstelle. Schwierig ist auch, dass er am Ende des Gesprächs sogar die Frage nach einer fortschrittlichen Nutzung der Bitcoin- und Blockchain-Technologie kategorisch ablehnt.
Ich mag diese Frage nicht. Die Suche nach fortschrittlichen Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain verklärt sie nur. Und das ist etwas, was die Rechten zum Ziel haben. Diese Frage, ob man sie für ein gutes gesellschaftliches Ziel einsetzen könnte, destabilisiert meine und die Kritik anderer Menschen.
Hier gibt es also viele Reibungspunkte, die aber für mich das Gespräch sehr interessant machen.
Und ein weiterer Punkt, der fern von Ideologiefragen durchaus kritisch ist: das bereits angesprochene Mining, also das Gewinnen der Kryptowährung, hat auch noch eine schlechte Ökobilanz, wie Julia Eickmann zeigt.
Überall auf der Welt schuften Maschinen in den Bitcoin-Minen. In riesigen Rechenzentren berechnen sie Zahlenketten für die Blockchain, um so Bitcoin zu schürfen. Dafür brauchen sie Energie. Viel Energie. Die Folge? Ende 2018 war der Energiebedarf der Währung so hoch wie der von ganz Rumänien. Jede einzelne Bitcoin-Überweisung verursacht derzeit eine Emission von gut 270 Kilogramm klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids. Wie hoch genau? Das hängt vom aktuellen Kurs der Währung ab. Die Konstruktion des Bitcoin sieht vor, dass mehr Energie aufgewendet werden muss, um neue Bitcoin zu generieren, je mehr die Währung wert ist. 2018 dürften für Validierung und Verschlüsselung der Transaktionen insgesamt gut 14 Terawattstunden verschlungen worden sein, schätzt die Website Digiconomist. Das ist ein Zehntel des Energieverbrauchs von ganz Deutschland. Eine aktuelle Studie der Universität von Hawaii kommt zu dem Ergebnis: ein erheblicher Teil der Klimaerwärmung geht auf das Konto des Bitcoin-Netzwerks. Zitat:
Bitcoin ist eine energiehungrige Kryptowährung, die immer häufiger als Investitions- oder Zahlsystem genutzt wird. Wenn sie sich wie andere Technologien weitgehend durchsetzt, kann das Bitcoin-Netzwerk alleine so viel CO2 freisetzen, dass die Klimaerwärmung innerhalb von 3 Jahrzehnten über 2 Grad ansteigt.
2 Grad in 30 Jahren. Die Analyse aus Hawaii klingt besorgniserregend und hat umgehend Kritiker auf den Plan gerufen. Auch der Mathematiker, Kryptograf und Informatikprofessor Rüdiger Weiß relativiert die Studie. Sie gehe von falschen Annahmen aus.
Also wenn wir unsere ganze Wirtschaft genau auf diese Bitcoin-Sachen ohne Protokolländerung umstellen, also wenn man immer mit Bargeld zahlt, also da muss ich sagen, da bin ich wissenschaftlich immer etwas kritisch, wenn die Leute wirklich derartige Annahmen machen, die also in keiner Weise realistisch sind.
Dass der Bitcoin unser bisheriges Zahlungssystem ablösen könnte, sieht Weiß nicht. Für den täglichen Zahlungsverkehr sei die Kryptowährung auch gar nicht entwickelt worden. Aber auch ohne den Einsatz beim täglichen Einkauf, derzeit werden Bitcoin im Wert von mehr als 50 Milliarden Euro gehandelt. Und jede einzelne Transaktion verschlingt Energie. Im Mining-Prozess werden reine Zufallsfunktionen berechnet, die ansonsten nicht brauchbar sind. In Bitcoin-Minen steht hochspezialisierte Hardware, die nichts anderes kann, als eben diese Funktionen zu berechnen. Ist sie veraltet? Was bei der aktuellen technologischen Entwicklung bereits nach wenigen Monaten der Fall sein kann, sind die Geräte nur noch Sondermüll.
Das ist natürlich eine Kombination von Sachen, wo schon relativ ärgerlich ist. Also dieser Mining-Prozess bedeutet riesigen Energieverbrauch und wirklich nutzlose Berechnung und Wegwerfhardware.
Kritisiert Rüdiger Weiß. Allerdings sieht er auch wenig Spielraum, an der Situation etwas zu ändern.
Es ist nicht so ohne weiteres möglich, in Anführungszeichen Bitcoin zu verbieten oder Mining zu verbieten. Also da ist der Geist eigentlich relativ nachhaltig aus der Flasche. Ich fände es wichtig, wirklich nochmal über Alternativen nachzudenken. Wenn die Bitcoin-Entwickler an 2, 3 Stellen, sagen wir mal, Parameter etwas klüger gesetzt hätten, dann hätten wir die Probleme nicht gehabt. Also insofern sehe ich durchaus da einen großen Bedarf, also blockchainartige Währung nochmal in ordentlich zu machen.
So ist es grundsätzlich denkbar, dass die eingesetzte Rechenleistung für relevante Berechnungen genutzt werden könnte und nicht in sinnfreien Zahlenkombinationen verpufft.
Es gibt durchaus Bereiche der Medizinforschung, die hohe Anforderungen an die Rechenkapazität haben. Insofern wäre es eine Überlegung, dass man die Rechenfunktion für dieses sogenannte Proof of Work in einer Weise wählt, dass dann die Rechenergebnisse eine sozial nützliche Eigenschaft haben. Ein anderer Ansatz ist wirklich grundsätzlich diesen Proof of Work in Frage zu stellen. Da gibt es nämlich dann Möglichkeiten, wirklich Systeme zu bauen, die im Energieverbrauch deutlich bessere Eigenschaften haben.
Noch aber verschlingt der Mining-Prozess enorme Energiemengen. Deshalb siedeln sich die Bitcoin-Minen vor allem dort an, wo Strom billig ist. Der größte Teil des Bitcoin-Mining findet in Rechenzentren in China statt, wo Energie überwiegend aus Kohleverstromung gewonnen wird. Nachdem die chinesische Regierung ernst macht im Kampf gegen die dezentrale Währung, siedeln viele Miner in die Mongolei über, wo Strom ebenfalls wenig kostet und ausschließlich durch das Verbrennen von Kohle gewonnen wird. Dabei bietet es sich an, für das Bitcoin-Mining erneuerbare Energien zu nutzen. Wind- und Sonnenkraft gibt es an vielen Orten auf der Welt im Überfluss. Und um Bitcoin zu schürfen, braucht es nicht mehr als ein Rechenzentrum vor Ort und ein Satellitentelefon, sagt Rüdiger Weiß.
Es gibt eine Reihe von Herausforderungen. Ich bin jetzt nicht da und sage, wir schmeißen jetzt ein paar Solarminer in die Wüste und dann ist die Welt auf einmal friedlich und besser. Ich sage aber ganz deutlich, wenn man sich diese paar Grundeigenschaften anguckt, dann ist da so viel Potenzial da, dass man durchaus über die Richtung nachdenken sollte.
Julia Eickmann über die schlechte Energiebilanz von Bitcoin-Minen, in denen die Kryptowährung geschürft wird. Sie hören den Deutschlandfunk mit einem Corso-Spezial zu dem Thema Blockchain. In unserer Sendung geht es natürlich auch um Kunst und Pop. Nachdem wir viele Grundlagen gelegt haben, wollen mein Kollege Raphael Smarzoch und ich gleich noch darüber sprechen, inwieweit Blockchains und Kryptowährungen die Kulturwelt verändern. Ein Beispiel dafür ist auch der nächste Song, Imogen Heap, Tiny Human, ein Titel, den man nur mit der Kryptowährung Ethereum kaufen kann.
Oh, my tiny human, at 0508 you break me apart again. The space-time continuum buckles and bends around your every twist and turn. Twist and turn. I can barely remember life before you came crashing in.
Mit Hilfe der Kryptowährung Ethereum hat Imogen Heap versucht, den eben gehörten Song ganz anders zu vertreiben, als es in der Musikindustrie üblich ist. Sie nennt das Fairtrade Music, weil die Blockchain, wie sie findet, auch eine fairere Bezahlung der Künstler ermöglicht, als es beispielsweise über die Gewinnausschüttung bei Spotify oder über Verwertungsgemeinschaften wie der GEMA der Fall ist.
Wie das bei Spotify und GEMA läuft, können wir an dieser Stelle allerdings nicht ausführen.
Bleiben wir also bei dem Beispiel. Zwar findet man den Song auch ganz normal auf den herkömmlichen Wegen, aber man kann ihn auch herunterladen oder streamen und dafür mit Ethereum bezahlen. Anders als die Bitcoin ermöglicht Ethereum sogenannte Smart Contracts mit automatisierten Prozessen, die über die reine Überweisung hinausgehen. Das Smarte daran ist zum Beispiel, dass das Geld, das man für den Song zahlt, automatisch verteilt wird an Imogen Heap als Songwriterin, aber auch an die Produzenten und ihre Musiker. Außerdem birgt es für sie als Künstlerin die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit den Käufern zu treten.
Wenn jemand in Krakau meinen Song spielt, dann sehe ich, wer das ist. Ich könnte ihm einen Tweet schicken und sagen, danke, dass du mein Lied spielst und ruf an, wenn du ein Interview willst. Ich kann eine Beziehung aufbauen. Das ist die Hauptsache, die ich bei der Musikindustrie vermisse, diese Kontakte zu haben, mein Netzwerk zu erweitern.
Raphael, ist das Beispiel mit Imogen Heap eher eine utopische Spielerei oder könnte Fairtrade Music hier Standard werden?
Standard vielleicht nicht, aber sicherlich eine Option, die Musiker und Musikerinnen ihren Fans anbieten können, um sie damit direkt zu unterstützen. Neben Imogen Heap experimentierte ja auch die isländische Sängerin Björk mit der Blockchain-Technologie und einer eigenen Kryptowährung. Letztendlich ist es aber auch an die Frage gebunden, ob sich diese speziellen Blockchain-Vertriebswege in der Musik überhaupt durchsetzen werden. Schließlich ist es heutzutage ja auch möglich, Musiker und Produzenten auf digitalem Wege zu unterstützen, etwa durch Streaming-Plattformen wie Bandcamp, die auch mit einer direkten und fairen Entlohnung des Musikers werben, ganz ohne Einsatz der Blockchain.
Und wie finden das die großen Streaming-Dienste wie Spotify oder Soundcloud?
Ich denke, dass die großen Streaming-Dienste diesen speziellen Vertriebswegen ganz gelassen entgegensehen. Bislang ist es Streaming-Diensten, die auf der Blockchain-Technologie basieren, nicht wirklich gelungen, sich durchzusetzen. Oder sie stecken noch immer im Aufbau. Es gibt ja durchaus interessante Ideen wie die Stream-to-Own-Strategie, mit der beispielsweise der Streaming-Dienst Resonate wirbt. Mit jedem Stream eines Songs bezahlt man ein bisschen mehr für den Song, bis man ihn dann endgültig besitzt, also vollständig gekauft hat.
Auch der Medienkünstler Matthew Dryhurst beschäftigt sich mit diesen Dingen und spricht von einer Tokenisierung von Streamingdiensten. Was meint er damit?
Dryhurst meint, dass man über bestimmte Tokens beispielsweise Eigentumsrechte an einem Streamingdienst erwerben und dadurch diesen Dienst mitgestalten kann. Letztendlich stellt sich aber für mich die Frage, warum sollte ein Spotify-Kunde, der im Monat 10 Euro zahlt und dafür auf Millionen von Titeln zugreifen kann, warum sollte der zu einem Blockchain-Streaming-Dienst wechseln, wo es womöglich weniger zu hören gibt? Also diese Dienste müssten interessante Anreize schaffen, die den Wechsel zu ihnen attraktiv machen würden. Ethische Beweggründe, die an das finanzielle Wohlergehen des Künstlers appellieren, reichen da offenbar nicht aus.
Und was bedeutet der Blockchain-basierte Vertriebsweg für den Klang? Bei dem Song von Imogen Heap habe ich jetzt keinen großen Unterschied gehört zu Musik, die man auf klassischem Weg erwerben kann. Gibt es denn überhaupt so etwas wie eine Blockchain-Ästhetik?
Von einer Blockchain-Ästhetik im Sinne eines Blockchain-Sounds zu sprechen, ist schwierig. Letztendlich kommt es aber darauf an, wie man Musik denkt. Musik ist ja auch immer eine Form von Weltenbau, der durch die Blockchain auch beeinflusst würde. Künstler hätten dank der Blockchain im Rahmen von Smart Contracts zum Beispiel ja die Möglichkeit, ihre eigene Welt zu entwickeln, in der ihre ganz eigenen Regeln gelten. Das sagt ja auch Matthew Dryhurst in unserem Interview. Und das könnte wiederum auch Einfluss auf die Konzeption einer Musik und ihren Sound haben, die innerhalb der Blockchain entsteht. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Kunst, die sich mit der Blockchain auseinandersetzt. Rob Myers entwickelt beispielsweise psychedelische Farbwelttafeln aus Bitcoin-Blockchains. Die Künstlerin Sarah Mayoas hat ihre eigene Kryptowährung, die Bitchcoin, geschaffen, mit der Sammler Teile ihres Werks kaufen können. Die Künstler Visa, Nanu Burks oder Sergei Gordienko erschaffen wiederum Kunst, die sich thematisch mit der Blockchain auseinandersetzt. Es gibt Graffitis in der Blockchain und es gibt die sogenannten Krypto-Katzen.
Genau, die Krypto-Kitties. Die sind Thema für unseren Computerspielkenner Christian Schiffer. Er hat sich angeschaut, wie Game-Designer die Blockchain für Computerspiele nutzen. Wir springen zurück in den Dezember 2017, eine Zeit, als Ethereum boomte.
2017, Anfang Dezember. Die noch relativ neue Kryptowährung Ethereum boomt. Der Kurs hat sich in den letzten Monaten vervielfacht. Anders als Bitcoin will Ethereum aber nicht nur eine schnöde Kryptowährung sein. Die Funktionalität dieser Blockchain soll weit mehr umfassen, allen voran sogenannte Smart Contracts, die irgendwann die Eulenverträge auf Zellstoffbasis ablösen sollen. Ethereum, so viel scheint klar, könnte zur Infrastruktur eines neuen Netzes werden, zu einem Internet 3.0, das sicherer, bequemer, effizienter ist als das Internet 2.0 und das Wirtschaft und Gesellschaft revolutioniert. Doch dann... Doch dann tummeln sich auf der Ethereum-Blockchain plötzlich vor allem niedliche Katzen. Katzen, mit denen man eigentlich nicht viel machen kann. Man kann sie nicht streicheln, man kann sie nicht füttern, man kann nicht mit ihnen spielen. Jedes 90er-Jahre-Tamagotchi ist spielerisch interessanter. Aber man kann die Katzen kaufen, verkaufen und züchten. Seltene Katzen sind wertvoll, sehr wertvoll sogar. Schon bald gibt jemand für eine Blockchain-Katze mit dem Namen Cat-18 umgerechnet schlappe $111.000 aus. Irgendwann später wird jemand sogar $170.000 für Dragon ausgeben, eine Kryptokatze mit, nun ja, einem Drachenschwanz. Doch der Erfolg bringt auch Probleme mit sich, sagt René Schmidt, der bei Quellcode arbeitet, einer Firma, die Spiele für die Blockchain programmiert.
Ich glaube, das war sogar das allererste Mal, als die Ethereum-Blockchain so wirklich komplett am Limit waren. In dem Moment, wo CryptoKitties auf die Community übergeschlagen ist und alle Leute das benutzt haben, war das Netzwerk einfach noch nicht stark oder groß genug, das Ethereum-Netzwerk, um da hinterherzukommen. Ich erinnere mich da auch noch dran, das war, glaube ich, im Dezember 2017 und hat im Prinzip Entwicklern, mit denen wir auch zusammenarbeiten, aufgezeigt, dass noch viel Skalierbarkeitsarbeit notwendig ist.
Fuck Cats, heißt es damals. Die Blockchain-Katzen führen zu Streit auf Reddit, denn sie verstopfen die Blockchain. Weil so viele Leute Ethereum benutzen, um Katzen zu züchten, stecken bald 30.000 Transaktionen in der Warteschleife fest. Das noch blutjunge Web 3.0 leidet schon an einer Art Arteriosklerose, hervorgerufen durch ein nicht mal besonders aufregendes Computerspiel. Heute ist das Ethereum-Netzwerk leistungsstärker und lässt sich nicht mehr von ein paar süßen Kryptokatzen in die Knie zwingen. Trotzdem ist der Ethereum-Kurs in sich zusammengefallen. Der Boom ist vorbei, aber auf der ganzen Welt überlegen sich Game-Designer, wie sie die Blockchain für neue Spielerfahrungen nutzen können. Die Szene ist nicht besonders groß, sagt René Schmidt. Vielleicht 5000 Leute arbeiten weltweit an Blockchain-Spielen. Auf Konferenzen sieht er oft die gleichen Gesichter. Das Thema stecke noch in den Kinderschuhen, habe aber Potenzial. Er selbst arbeitet mit seinem Team an Chainbreakers, einem Virtual-Reality-Strategie-Rollenspiel-Mix in einem Fantasy-Szenario. Und wie es für solche Spiele üblich ist, kann man die eigenen Figuren mit Gegenständen ausstatten, etwa einem scharfen Schwert oder einem kleidsamen Hut. Und hier kommt dann die Blockchain ins Spiel.
Diese Gegenstände, die man im Prinzip in dem Spiel besitzt, werden auf der Blockchain gespeichert. Eine andere Komponente, die wiederum dann eher in unserem Spiel verkettet ist. Und diese Gegenstände gehören dem Nutzer auf einer Blockchain-Datenbank und können außerhalb von diesem Ökosystem, von unserem Spiel, auch auf anderen Marktplätzen und so weiter verkauft werden, weitergehandelt werden, ohne dass wir als Unternehmen irgendwas dagegen tun können. Sprich, die Investoren oder die Spieler, die sich virtuelle Gegenstände gekauft haben, können diese Gegenstände extrem liquide hin und her tauschen und sind nicht darauf angewiesen, dass unsere Server online sind, was dem Ganzen noch einen besonderen Wert gibt.
Das scharfe Schwert oder der kleidsame Hut gehören dem Spieler also selbst und könnten theoretisch sogar in anderen Spielen benutzt werden. Hier kommen zwei grundlegende Fähigkeiten der Blockchain zum Tragen. Zum einen, virtuelle Güter einzigartig und nicht replizierbar zu machen und zum anderen, zentrale Instanzen auszuschalten, sagt Markus Grundmann, der als Spieleredakteur für die Seite Eurogamer schreibt.
Wenn wir sehen, wie Spiele heute online laufen, dann ist das hauptsächlich auf sehr festen Pfaden, nämlich auf Servern. Und meines Erachtens bietet halt die Blockchain jetzt die Chance, dass sich Spiele eben davon entfernen und weitaus dezentraler organisieren insgesamt. Na, das hätte zum Beispiel den Vorteil, dass einzelne Leute, die ein Spiel spielen, dem eben Inhalte hinzufügen können unter Umständen, die so noch gar nicht von irgendeinem Programmierer mal vorgesehen waren.
So wie die Blockchain Banken, Notare oder Grundbucheinträge überflüssig machen soll, könnten auch bei Online-Spielen zentrale Server irgendwann der Vergangenheit angehören. Aber das könnte auch zu Problemen führen, meint Markus Grundmann.
Und ich sehe halt vielleicht auch die Gefahr, was gleichzeitig die größte Chance ist, nämlich dass die Blockchain halt nicht kontrollierbar ist. Also es gibt eigentlich niemanden, der dann davor schützen kann, dass da Leute beispielsweise einfach verfassungsfeindliche Inhalte mit ins Spiel reinbringen zum Beispiel.
Spiele auf der Blockchain könnten also vor ähnlichen Problemen stehen wie viele andere Blockchain-Anwendungen auch. Man denke nur an den Bitcoin. Und so könnte die neue Freiheit auch dazu genutzt werden, um Schlimmeres damit anzustellen, als beispielsweise süße kleine Katzen zu züchten.
Krypto-Kitties und virtuelle Schwerter tauschen, das klingt für mich weder besonders innovativ noch gefährlich. Raphael Smarts, auch du bist ja selbst auch Gamer. Erhöhen Blockchain-Games die Gefahr von verfassungsfeindlichen Inhalten in Computerspielen?
Nein, das denke ich nicht. Also verfassungsfeindliche Inhalte schleichen sich ja auch ohne die Blockchain in Computerspiele oder sind auch ein Teil der Gaming-Community. Ein Problem, auf das der Kulturwissenschaftler Christian Huberts hier bei Corso aufmerksam gemacht hat. Nazis mit Affinität zu Computerspielen präsentieren sich beispielsweise ganz offen und ungeniert auf der Gaming-Plattform Steam. Außerdem können Computerspiele auch mit sogenannten Mods modifiziert, also erweitert werden. Und dabei handelt es sich um Erweiterungen, die von Fans programmiert werden. Nahezu jedes Computerspiel hat auch eine aktive Modder-Szene, von der auch das Spiel profitiert. Und bei dem Taktik-Game Day of Infamy, das den Spieler den Zweiten Weltkrieg nachspielen lässt, kann man durch eine Mod nun auch die deutsche Armee unter der Führung von Adolf Hitler spielen. Das ist natürlich eine Grauzone und bei Steam auch nicht verboten, für Nazis sicherlich aber eine willkommene Gelegenheit, den Lauf der Geschichte zu ihren Gunsten zu drehen, wenn auch nur vor dem Bildschirm.
Also, erstmal leichte Entwarnung. Die Blockchain ist nicht primär verantwortlich für Nazi-Mods. Trotz der zuvor verfolgten Spuren rechter Ideologien ist die Blockchain nicht die Wiedergeburt Hitlers im Netz. Das ist jetzt noch nicht der Schlusssatz unserer Sendung, wäre auch etwas schräg, auch wenn wir zum Ende kommen. Ganz persönlich gefragt, Raphael, gab es denn schon eine Situation in deinem Leben, in der die Blockchain eine Bereicherung dargestellt hat?
Also auch wenn mich diese Technik sehr interessiert und ich viel dazu recherchiert habe, in meinem Leben spielt die Blockchain überhaupt keine Rolle. Und das wird wahrscheinlich auch auf den Alltag vieler anderer Menschen zutreffen. Ich denke, dass die Blockchain eine Utopie ist, in der sich die Hoffnung nach einer besseren und gerechteren Welt abzeichnet, in der die Probleme von heute nicht mehr existieren. Es gibt aber kaum ein Problem, das ausschließlich mit der Blockchain Blockchain gelöst werden könnte. Außerdem ist die in der Blockchain-Community gepriesene Dezentralität auch nicht zwangsläufig etwas Erstrebenswertes. Sollten demokratische Institutionen tatsächlich aufgelöst werden, könnte das für unsere Gesellschaft Chaos bedeuten.
Was sich ja hoffentlich nicht allzu bald oder besser gar nicht abzeichnen wird. Welches Kapitel der Blockchain-Stories fehlt uns eigentlich noch? Was sollte man als nächstes recherchieren?
Also mich würde interessieren, wie die zeitgenössische Kunstszene auf die Blockchain reagiert. Und das nicht unter wirtschaftlichen, sondern ästhetischen Gesichtspunkten. Also wie wird die Blockchain-Technologie thematisch in der Kunst verarbeitet? Welche Kunstwerke hat sie inspiriert? Außerdem finde ich es interessant, über den Begriff der Dezentralität nachzudenken, zum Beispiel aus philosophischer Sicht. Also eine Fragestellung, die mir durch den Kopf geht, wäre zum Beispiel, gibt es eine Philosophie der Dezentralität? Gibt es Philosophen, die sich mit der Idee des Dezentralen auseinandergesetzt haben und damit einhergehend vielleicht auch der Gedanke, ob Dezentralität etwas genuin Digitales und an die Blockchain-Technologie gebundenes ist oder ob sie nicht schon vor dem Internet Thema war.
Das ist dann der Ausblick auf mögliche weitere Folgen der Blockchain-Stories. Denn wir sind jetzt schon am Ende unseres Korso-Spezials im Deutschlandfunk, in dem wir unsere Podcast-Reihe rekapituliert und vertieft haben. Ich bin jetzt etwas schlauer, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich noch mehr Fragezeichen als vor der Sendung habe. Nur halt neue. Das Thema wird uns natürlich noch weiter beschäftigen. Vielleicht ja auch in Form einer möglichen Reportage über Bitcoins, Blockchain-Kunst oder natürlich die Philosophie der Dezentralität. Und wenn Sie jetzt nach dieser Sendung noch tiefer in das Thema eintauchen wollen, dann, Herr Zmarzoch, der Werbeblock.
Dann lade ich Sie dazu ein, die gesamte Podcast-Reihe in unserer Audiothek-App zu hören oder Sie gehen auf unsere Homepage deutschlandfunk.de/Corso und finden dort auch die Blockchain-Stories zum Hören und zum Lesen.
Das war es jetzt erstmal von uns. Hier folgt nun nach den Nachrichten der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschieden sich Kolja Unger
und Raphael Zmarzoch.